Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerort.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, wir schreiben den 5. März 2026 und heute haben wir für euch eine ganz besondere Spezialausgabe. Mein Name ist Benjamin Gollner.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Wir haben uns heute mal wieder einen Gast in unser kleines Studio geladen und über seine Zusage, muss ich sagen, haben wir uns wirklich sehr gefreut.
Man kann sagen, er prägt die deutsche Presselandschaft seit über 50 Jahren. Er arbeitete für Zeitungen, Radio, fürs Fernsehen, meist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber davon hat er sich Gott sei Dank verabschiedet.
Ja, er gilt als wandelndes Sportlexikon. Seine Paradedisziplinen sind Fußball und Olympia. Doch auch als politischer Kommentator hat er sich einen Namen gemacht. Von ihm stammt der Satz, ich habe mich nicht nach rechts bewegt, sondern die Politik nach links. Und es geht um diesen Mann.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ich war 40 Jahre Anstaltsinsasse quasi, einer öffentlich-rechtlichen Anstalt.
So. Ich habe doch keine Schärfe jetzt da reingesagt.
Ja, du nicht. Ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker.
Napoli, wer wird jetzt Deutscher Meister?
Du kannst blöde Fragen stellen.
Wolltest du eins?
Siehst du das, Waldi? Das war mal eine gute Frage.
Haben denn wirklich die Deutschen geglaubt, dass wir diese WM bekommen haben, weil wir so ganz besonders beliebt sind auf dieser Welt?
Aber was er sagt, das stimmt, hat Hand und Fuß, er macht keine Garnitur außenrum, nur das Stück Fleisch kommt auf den Tisch.
Das ist der letzte Kampf dieser sogenannten demokratischen Mitte, die sich selbst dazu ernannt haben, gegen die stärkste Oppositionspartei, die auf dem Weg ist, noch stärker zu werden.
In der Mannschaft brodelt es.
Wir sagen Danke.
Und wir sagen herzlich willkommen, Waldemar Hartmann.
Ja, grüß euch.
Ja, Mensch.
Waldi, darf ich Herr Hartmann zu Ihnen sagen?
Wird schwierig, reagiere ich schlecht, weißt du.
Also eigentlich wollten wir das erst am Ende machen und Benjamin meinte, nein, das müssen wir sofort am Anfang machen. Du hast nichts zu trinken da stehen.
Und das mach keinen Fehler jetzt, mach keinen Fehler.
Wir haben alles dabei.
Können wir natürlich nicht machen. Dementsprechend, das ist übrigens, wir machen ja keine Werbung für ein bestimmtes Bier.
Ja.
Deswegen, das ist übrigens grün, da wird den Andreas sehr freuen wegen dem Greenscreen. Du hast ja durchaus in deiner Karriere für ein bestimmtes Bier Werbung
stimmt.
gemacht. Deswegen haben wir das, aber damit wir keine Werbung machen, haben wir auch noch einen anderen Schriftzug hier.
Ja, okay.
Die sind ja alle gut.
Ja.
So, weil ist ja trockene Luft hier drin, oder? Also finde ich schon.
Für euch trinke ich das erste Weißbier seit, ich weiß gar nicht wie lange, weil irgendwann, ja, irgendwann habe ich gesagt, ich trinke es eigentlich nur, wenn ich Geld dafür bekomme. Und da hat die Paulaner nach 10 Jahren überraschenderweise mal gesagt, nein, jetzt nicht mehr, weil der damalige CEO sich den Markt in Amerika vorgestellt hat. Und da war es ich nicht das geeignete Testimonial. Aber ich habe 10 wunderbare Jahre erlebt, dank Rudi. Und das wurde ja auch nach handelsüblichem Honorar bemessen. Und deswegen hat mich das ziemlich schmerzfrei gemacht. Ich habe also keine Riester-Rente, ich habe eine Rudi-Rente.
Also ich muss leider sagen, Geld gibt es bei uns nicht, aber du darfst dir später ein T-Shirt aussuchen.
Ah, siehste. Habt ihr das? Obwohl ich muss sagen, ich kriege manchmal jetzt schon XXL, geht schon. Weil ich die Spritze seit einem Jahr nehme und deswegen über 20 Kilo abgenommen habe.
Ja, ja. Du nimmst eine von den Abnehmspritzen?
Ich nehme von den Abnehmspritzen, aber wegen Diabetes. Ich hatte Diabetes 2 und das ist manchmal nicht so lustig. Und das ist mir dann vom Arzt verschrieben worden, als das auf den Markt kam. Und ich habe mittlerweile 20 Kilo weg. Das ist Kollateralbonus in dem Falle. Aber ich habe auch kein Diabetes 2 mehr.
Das heißt, du konntest jetzt das Insulin weglassen, wenn du es vorher spritzen
musst? Ja, nein, das war Diabetes 1 mit Insulin.
Okay.
Ich hatte dieses Altersdiabetes, sagt man da. Mhm. Also ich kann wieder Schokolade essen, wie ich möchte, aber du verlierst die Lust darauf. Du verlierst auf andere, verlierst auf andere Dinge keine Lust. Die gehen dann wieder besser, öfter und schöner und intensiver. Aber du verlierst den Appetit auf süße Sachen, die dich halt dick gemacht haben. Mhm. Ich habe mich manchmal dann, wenn ich da bei Riverboat zu Gast war oder irgendeiner Talkshow danach mal kurz reingeschaut, habe ich mir gedacht, mein Gott, du bist eine fette Sau. Entschuldigung, dass ich das so sage. Und jetzt
Ist mir aufgefallen, wie schlank du geworden bist. Weißt du was? Danke. Ich war neulich beim Arzt, hab gesagt, ich habe Diabetes 1, gibt's dafür Viagra? War aber nicht.
Gibt's, ich denke, gibt's schon, aber musst du selber zahlen, oder?
Immer diese Selberzahler. Ah. Übrigens, ihr Lieben, natürlich musst du auch nicht trinken, aber du bist eingeladen, wenn du es gerne möchtest.
Also ihr habt natürlich das falsche Label. Das, da drin muss man sagen, ist einfach Paulaner. Das geht auch aus einem Erdinger Glas.
So.
Und in Bayern Frauen und Weißbier stößt man unten.
Stimmt. Wo wir dann wieder beim Thema Frauen und Alkohol wären, da können wir ja gleich über Monika Gruber und dich sprechen. Da habe ich nämlich gleich eine ganz wichtige Frage.
Ja.
Also, wir haben dich ja kennengelernt über Monika. Sie war bei uns zu Gast und als sie bei uns hier im Studio war, saßen wir danach noch bis um 10:30 zusammen und haben noch eingehoben. Und dann musste sie aber dringend zu Waldi ins Hotel. Und dann habt ihr euch getroffen und, ich weiß nicht, 4 Stunden später saßt ihr dann wieder vor einem Fernsehstudio. Vor Kameras.
Wie macht man das?
Wie macht man das?
Also, wenn man, Monika müsste selber fragen, auf jeden Fall, wir hatten früher vereinbart, dass sie von euch zurückkommt und wir noch zum Essen gehen und absprechen, was wir am nächsten Morgen bei News besprechen. Und irgendwann hat sie dann angerufen, bin gleich da. Und dann nochmal, bin gleich da. Ich stand dann schon vorm Hotel. Und Monika begrüße ich normalerweise schon immer mit Bussi und so, aber da war ich streng zu ihr.
Oh.
Und sie hat mir dann irgendein Märchen erzählt. Es war mir völlig klar, dass sie mit euch hier...
das ist gar nicht verraten.
Hallo, natürlich. Weil so, aber ich muss sagen, so, weil ja jetzt gerade Olympia vorbei war, ich habe 7 Olympische Winterspiele mitgemacht, da musst du dich ans frühe Aufstehen gewöhnen. Auch sonst, ich habe, weiß nicht, 7 oder 8 Jahre lang auch im Winter meine Moderationstouren mitgemacht und beim Slalom oder Riesenslalom ist der erste Durchgang meistens morgens um 9:30 und bis du dann dahin kommst an die Position. Mittlerweile, es ist ja nicht so, dass der Start von alpinen Rennen in der Ortsmitte oder das Ziel in der Ortsmitte ist, musstest du früh aufstehen. Jetzt bei Nius habe ich am Montag bei 7 angefangen und seit die dort um 6 anfangen, habe ich zu Julian Reichel gesagt, du hast von mir alles abverlangt bisher, aber 6 Uhr mache ich nicht und ich habe da eine Seniorenregelung bekommen.
Sehr gut, je später der Morgen, desto so schöner genau. Die Gäste.
Ja, und desto, ich würde auch sagen, erfahrener, weil also wir werden sicherlich heute nicht nur über das reden, was du in deinem Leben, der journalistischen Karriere alles schon gesehen hast. Natürlich wollen wir auch über das aktuelle Zeitgeschehen sprechen, das ist ja völlig klar. Und das, wir haben es ja auch gerade im Film schon gesehen, du warst ja einem Großteil davon beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie sehr tut dir das heute leid?
Mir tut es überhaupt nicht leid, weil es gab nämlich gute Zeiten. Ja. Und ich habe die Zeiten ja miterlebt. Ich komme übrigens gut die Gelegenheit, dass ich die auch nützen kann, weil natürlich immer viele noch sagen, hey, der Fußballkopf hier will uns jetzt die Politik erklären. Ich habe beim Bayerischen Rundfunk, Hörfunk bei Politik angefangen. Mhm. Ich habe dort moderiert die wichtigsten Hörfunksendungen, Zeitfunk am Mittag, Zeitfunk am Abend. Das ist wirklich so die Hausadresse. Ich war auch stolz darauf, dass ich die da hatte. Und habe das auch ein paar Jahre gemacht und habe dann beim Fernsehen angefangen, bei der Rundschau, das war damals die eigene Nachrichtensendung des Bayerischen Fernsehens, weil die damals noch überwiegend schwarz gefärbte Anstaltsleitung beschlossen hat, wir übernehmen die Tagesschau nicht von Hamburg, denn die war damals schon ganz linkslastig, sondern wir müssen dem bayerischen Volk die reine Wahrheit erzählen. Ja. Das war dann die Rundschau. Da war ich einer der Gründungsmoderatoren, habe das, glaube ich, auch 7 Jahre gemacht, habe damals auch in der Redaktion, wir liefern ja die einzelnen Anstalten dann der Tagesschau zu, auch Tagesschau-Beiträge gemacht und habe also meinen journalistischen Beginn öffentlich-rechtlich in der Politik gehabt. Und, das muss man auch dazu sagen, damals gab es noch eine Balance. Es war schon immer so, dass es politisch gefärbt war.
Mhm,
du wusstest aber, wenn du Panorama angeschaut hast, das machen die Linken. Und wenn du Report München angeschaut hast, das machen die Rechten. Oder damals sagte man immer Mitte dazu. Die Balance hat es gegeben. Weißt du, Benjamin, das ist das, was fehlt seit Jahren.
Ja.
Sie sind alle grün-links-lastig und zwar komplett durch. Es gibt die Balance nicht mehr.
Das ist nämlich eine Frage, die unsere Zuschauer uns auch immer stellen. War das früher mit dem Journalismus besser? Dann sage ich immer, ja, also damals, als ich mit meinen Händen die Mauer aufgebaut habe, war das wirklich viel besser. Nein, also wir sind dafür auch ein bisschen zu jung, um das zu überblicken. Ja. Aber umso wichtiger, dass du dann auch einen Eindruck hast. Also diese Story, dass wir heute den Eindruck haben, dass da zum Teil sogar richtige Falschnachrichten produziert werden. Ja. Du glaubst, das war früher nicht so? Oder hat man das früher einfach nicht gemerkt, weil
Nein,
diese Gegenöffentlichkeit bei sozialen Medien nicht da war?
Ja, weil es auch die technischen Möglichkeiten nicht gab. Also KI ist auch für mich ja ein Wunderland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr skeptisch. Weil ich auf X bin jetzt seit 2 Monaten, was ich da erlebe von richtig lustigen Sachen, wenn es um die Spaßfilmchen, um die Spaßclips geht, ist ja richtig geil. Aber was man damit anfangen kann, wenn man es bös meint, wenn man richtige Desinformation transportieren will, da habe ich wirklich große Sorgen, meine ich ganz offen. Und das ist ja beim ZDF so passiert, durch Manipulation, durch KI. Und da weiß ich heute noch nicht, wie das ausgeht. Damals wusstest du, das war auch politisch, jeder wusste das. Beim WDR, damals war die SPD, NRW war ein SPD-Land und natürlich war der Intendant ein Roter. Fritz Pleitgen, eine Legende, der hat mal zu mir auf einem Sportpresseball gesagt, zu später Stunde, als wir Wodka getrunken haben, der war mal in Moskau Korrespondent. Na, der hat gesagt, du weißt doch, ich war immer der rote Fritz. Ja? Und ich habe gesagt, und ich bin der schwarze Waldi. Also das wussten auch alle, aber dadurch, dass es bekannt war, hat sich jeder bemüht, das nicht ins Geschäft reinzutragen. Auf jeden Fall nicht so plump, wie das heutzutage passiert.
Es gibt ja dieses Buch von Udo Ulfkotte, ich glaube, Gekaufte Journalisten heißt das. Und ein berühmtes Video, was auch immer wieder geteilt wird, auch heute noch. Und da erzählt er, wie er vom Irakkrieg berichtet hat. Und dass die ganzen Journalisten, CNN, BBC, alle gemeinsam irgendwo hingekarrt wurden. Dann haben die im Hintergrund Reifenstapel angezündet, damit es nach Krieg aussieht. Und dann haben sie da ihre Aufsage gemacht. Und die kamen dann überall auf der Welt. Und so ist die Situation gerade im Irak. Also Ulfkotte meint, damals wurde auch brutal gelogen. Man konnte es denen halt schwerer nachweisen.
Und wieder gelogen wurde. Damals gab es auch schon Greenwand. Also ich weiß das auch. Korrespondenten in Tel Aviv, die eine Greenbox hatten und hinter dieser Greenbox lief dann die Libanon-Grenze oder ein Grenzübergang. Ich weiß auch aus alten Zeiten in Beirut, da hatten die ihre angemieteten MG-Schützen, die in diesem Sandschutz waren und geballert haben ins Blaue, aber es hat gekracht, gescheppert. Und dann gab es Ruinen, in denen Matratzen angezündet worden sind, ja, damit da Rauch rauskam. Ja, Wahnsinn. Das ist alles passiert. Jetzt sagen wir mal so, ich nehme das mit der KI zurück.
Hoppala! Hoppala! Die KI ist wenigstens eine Ehren-KI.
Entschuldigung. Ja, das ist kein Problem.
Ich habe ja ein paar T-Shirts hier. Ich hole mal was zum Tropfen.
Ja, da wird uns die Michi aber sicherlich daherkommen, wenn wir die guten T-Shirts hier.
Nein, um Gottes Willen, mach nur.
Wir waschen die doch.
Das natürlich ist doch ein Ding. Das Schöne ist ja, du hast doch vorletzte Sendung, hast du doch eins geschenkt bekommen, das sich dafür auch sehr gut eignet.
Das Greater, ja.
Ja, genau. Ich hoffe, du bist nicht groß nass.
Nee, bei mir ist gut.
Ich habe ja eine große Karriere als Trainer hinter mir. Du hast eine Kneipe gehabt, dazu gleich, ja.
Mehrere.
Ich musste Ramazzotti servieren, ja. Ramazzotti, das klebrigste Zeug auf der Welt. Und das rutschte mir vom Tablett direkt auf meine Gäste und auf den Boden. Ich mir eine Serviette geschnappt vom Tisch der Gäste, habe angefangen, den Boden sauber zu machen. Irgendwann dachte ich mir, bin ich bescheuert? Der Mann ist doch viel betroffener. Man kann mit der Serviette, mit der ich gerade den Boden gewischt habe, den Mann. Ja, aber du hast, also ich sag mal so, ich habe den Eindruck, du hast dein Hobby immer zum Beruf gemacht. Du hattest eine Kneipe, du warst Sportreporter und jetzt verbreitest du Hass und Hetze. Was könnte schöner sein als das?
Ja, wenn ich es mir so überlege, das war eine, als Wirt weißt du ja, da bist du ja Animateur, aber auch Deeskalateur. Du bist Pfandhaus, du bist Beichtvater, du bist Pfandverleiher, alles in einem. Und dadurch lernst du die Menschen kennen. Also meine Lebensschule, der Umgang mit Menschen, war meine Kneipenzeit. Ich habe angefangen als Diskjockey und habe mich dann mit 23 Jahren selbstständig gemacht und hatte dann im Laufe der Jahre 3 eigene Kneipen.
Anfang der 70er?
Anfang der 70er, genau. 71 die erste Kneipe aufgemacht. Und war aber da schon immer eine lustige Geschichte. Es war eine Studentenkneipe, Waldis Club übrigens, die erste in Augsburg. Und waren die ersten von der Pädagogischen Hochschule. Und die waren, ja, 98% waren das Linke. Und ich war der schwarze Wirt. Und es war wirklich so, dass wir, jeder wusste das. Wir haben kokettiert damit. Und wenn ich abends dann, weißt du, Feierabend nachts um zwei abkassiert habe an der Bar, Geld, damals wurde ja nur mit Bargeld bezahlt, Geld, da habe ich gesagt, setzt die Kohle, habt ihr jetzt schon immer, dass er Flyer und Plakate für die nächste Demo kauft. Und dann haben alle gelacht und am nächsten Abend waren es wieder tagsessen. Es war ein völlig anderer Umgang miteinander, nicht so polarisierend und so, ja, fast schon militant, wie das heutzutage ist.
Und wenn mich nicht alles täuscht, Waldis Club oder auch Waldis Pub waren ja damals auch schon durchaus hochkarätige Fußballer vor Ort. Also da konntest du dich dann auch sportlich wieder
connecten. Hochkarätige Fußballer in Augsburg?
Ja, hallo! Es gab damals, der FC Augsburg ist damals aufgestiegen durch Helmut Haller, von dem Franz Beckenbauer gesagt hat, das war der beste Fußballer, deutsche Fußballer, mit dem er jemals zusammengespielt hat. Das war der Held. Und der kam schon etwas beleibt von Juventus Turin zurück nach Hause. Und hat dort dazu geführt, dass es einen Fußballboom gab, wie ich ihn nirgendwo und niemals mehr erlebt habe. Im Rosenau-Stadion waren plötzlich im Schnitt 22.000 Zuschauer. Und das Geile war, Helmut Haller, seine Frau, hatte sich im Verein vorher mit dem FC Augsburg vereinbart im Vertrag, dass er pro Zuschauer eine Mark bekommt.
Das war damals noch was.
Das war der beste Vertrag.
22.000 Mark, 17 Mal, 220, über 300.000 Euro allein an Eintrittsgeldern. Ja,
den er damals unterschrieben hatte. Aber er hat es zurecht bekommen. Er hat in Augsburg einen Fußballboom. Es gäbe den Bundesligisten FC Augsburg nicht ohne Helmut Haller.
Weil du hast ja also Anfang der 70er diese Kneipengeschichten gemacht und bist ja erst danach auch zum Bayerischen Rundfunk gegangen. Warum hat es dich vom lockeren, flockigen DJ-Leben und Kneipier-Leben dann tatsächlich
zum Journalismus,
zur Presse?
Ja, ich habe meine erste journalistische Tätigkeit, ich war Disc-Jockey im Big Apple in Augsburg, das war der Laden schlechthin. Und da kam der Herausgeber, Chefredakteur und Cheffotograf der Schwäbischen Neuen Presse, einer Wochenzeitung, und die hatten so eine Klatschkolumne. Das ist in Bayern Michael Gräter, wenn ihr euch vielleicht erinnert, und der ja Filmvorlage für Kir Royal war. Ja. Das hat es so in Berlin nie so gegeben, diese Schickimicki-Geschichten, auch nicht in Hamburg, aber in München war das fett. So.
Die Schickeria.
Ja, genau. Und dann kam der und sagte, hör mal, bevor ich da immer irgendeinen Volontär herschicken muss, der dann mit dem Kellner oder mit der Barfrau sich unterhält, wer war denn in der Woche da? Du bist sowieso jeden Tag da. Mach du das doch. Und das war meine erste journalistische Tätigkeit, Waldis Night Spots. Und das war sehr hilfreich, weil du natürlich dann sagen konntest, du hübschen Mädels, hör mal, willst du mal mit dem Foto da erscheinen? Und da waren so manche Anfragen einfach positiver am Ende beantwortet.
Nein, das war jetzt eine Klatschkolumne, die du geschrieben hast?
Ja. Und dann aber, da war die Sportredaktion der Augsburger Allgemeinen, die waren im Prinzip mit der Woche dreimal bei mir vertreten und wollten nie gehen. Und wir hatten ja auch eine Polizeistunde. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, habt ihr kein Bett daheim, müsst ihr morgen nichts arbeiten? Und dann kam die Antwort, naja, die erste Sitzung um 11. Und da habe ich mir gedacht, das könnte was für mich
sein. Ich dachte schon, ihr hebelt die Polizeistunde aus, indem ihr sagt, so 23 Uhr, jetzt ist übrigens Redaktionskonferenz.
Weißt du, da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, und dann ohnehin journalistisch hatte ich das so. Und dann habe ich nebenbei ein Volontariat gemacht. Und dann war der Redaktionsleiter des Regionalprogramms Bayerischer Rundfunk, Hörfunk, der war Stammgast bei mir. Da habe ich gesagt, Mensch, was ich lese, das gefällt mir ganz gut, mach doch mal was für uns. Und so bin ich da wirklich quasi hineingeschlittert. Ich habe mich nie beworben, auch die Fernsehtätigkeit, die Rundschau-Moderation, wurde ich angefragt. Also das kam so auf mich zu, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und ich habe ein wirklich erfülltes Leben in dem Sinne hinter mir. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren wieder bei NEOS, back to the roots, zur Politik. und habe einen riesen Spaß daran und schaue euch ja zu. Und es musste ja irgendwann mal kommen, dass diese Medienlandschaft nicht nur von Links und Grün dominiert wird. Es muss ja auch mal konservative Stimmen geben, die wissen, wovon sie reden. Und die Gemeinde, die uns allen zuhört, wird immer größer. Gott sei Dank.
Auf jeden Fall. Gruß an die Basta-Berlin-Gemeinde. Ich erinnere mich, ich meine mal eine Anekdote gehört zu haben. Du warst beim Bayerischen Rundfunk und ein sehr junger Markus Söder war seinerzeit auch da. Und ist es richtig, dass er Angst vor dir hatte?
Ja, das darf ich genauso auch verkünden. Ja. Ich wurde Sportchef 1992 und Markus fing als Hospitant oder Volontär, Praktikant irgendwie bei einer politischen Redaktion an. Und er hat mir dann, er war der jüngste Landtagsabgeordnete, 2 Jahre später wurde dann Generalsekretär und wir kannten uns so. Und dann haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt und hat er mir die Geschichte erzählt, dass er am Tisch war in der Kantine und ich bin vorbeigegangen und er hat seinen Kollegen aus der politischen Redaktion gesagt, lieber wäre eigentlich Sportreporter geworden. In dem Fall muss ich sagen, stimmt das so, wenn Politiker was sagen, naja, aber er ist wirklich ein Fußballherz, hat eins für den 1. FC Nürnberg und das war glaubwürdig. Dann haben die aber gesagt, oh, aber doch nicht bei dem, der ist ja gnadenlos. Stimmt, am Anfang habe ich in der Redaktion mal feucht durchgewischt, weil es notwendig war, um ein bisschen Zug reinzubringen. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich es sein lassen. Sage, heißt das, dass du vor mir Angst gehabt hast? Und hat er gesagt, ja. Und das kannst du auch öffentlich verwenden. Er hat es auch schon mehrfach, er war letztes Jahr bei Ina Müller.
Ja.
Und da hat er die Geschichte auch erzählt. Da hat er dann, die Ina fragt ihn, du wolltest doch Journalist werden. Ja, ich wollte Sportreporter werden. Aber da war damals Waldi Hartmann ein Tyrann.
Oh.
Also es gab danach, nach dieser Sendung bei mir viele SMS und die einen sagten, hättest du ihn Sportreporter werden lassen, dann wäre uns in der Politik erspart geblieben.
Was? Schatten? Eine Geschichte zu Markus Söder, die habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt. Wir löschen keine YouTube-Kommentare. Mhm. Es kommt vor, dass YouTube sie selber löscht, darauf haben wir keinen Einfluss. Aber einmal weiß ich ganz genau, dass ich einen gelöscht habe. Und das war die Privatadresse von Markus Söder. Das war damals die Zeit, wo manche ihn ja auch als Södolf bezeichnet haben, was sogar strafbewehrt ist. Da gab es ja ein Urteil zu. Aber während Corona hat er ja auch bei uns immer wieder eine Rolle gespielt und überhaupt keine positive. Ich habe das Gefühl, dass sein Söderscher Populismus da komplett mit ihm durchgegangen ist. Ja. Da hat er Schnelltests an der Grenze exekutiert, die dazu führten, dass die Fallzahlen hochgegangen sind.
Ja, und Lesen auf der Bank.
Das ist in München gewesen. Dann die Ausgangssperre war ja auch ein bayerisches Problem. Und bei uns hat er den Ruf, er ist echt ein Fähnchen im Wind und er hat ein Gespür, wohin der Wind weht, aber stellt sich direkt da rein dann. Aber du hast schon mal gesagt, er sollte Kanzlerkandidat werden, ne?
Ja, also als die Auswahl zwischen Laschet und ihm war. Also,
okay, das ist aber auch auf ganz niedrigem Niveau.
Naja, hallo, aber ja, wir müssen, weißt du, ich sage ja jetzt auch, ich schimpfe über Merz, ich ziehe über ihn her, ich verstehe diese CDU nicht mehr. So, ich habe sie 50 Jahre lang gewählt, ich werde sie nicht mehr wählen. Das Problem allerdings ist, wer soll dann Deutschland regieren? Stabil. Wir werden eine Regierung haben müssen, weil ich gehe mal davon aus, dass bei uns nicht südamerikanische Verhältnisse oder afrikanische Verhältnisse kommen, dass wir plötzlich eine Militärjunta hier haben. Das glaube ich eher nicht. Wobei ich auch sage, woher soll die auch kommen und mit welchen Waffen? Aber das nur nebenbei. Wir werden eine Regierung haben müssen. Das ist unser Problem mit dem Personalangebot, das wir haben. Und die Union hat sich damals für Söder entschieden und eine unverlierbare Wahl von den Voraussetzungen her mit Laschet verloren. Und deswegen war ich damals für Söder.
Ja, da gebe ich dir schon recht. Gegen Olaf Scholz musst du erstmal verlieren. Und gegen Annalena Baerbock am Ende des Tages. Ja.
Der ja selbst in der SPD zweite Wahl war.
Ja, richtig.
Denn der war ja mit Frau Kalwitz auf Platz 2, das vergessen viele, Saskia Esken und Norbert Novabo war SPD-Vorsitzender. Das siehst
du, willst also sagen, Laschet hat nicht nur gegen Olaf Scholz verloren, sondern eigentlich sogar gegen Saskia
Esken. Und die zweite Wahl der SPD.
Eieiei, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Hat sich denn dein Blick auf den Magus dann auch über die Jahre, wir haben Corona gerade erwähnt, das Fähnchen im Wind auch, sagen wir mal, eher ins Negative verkehrt? Habt ihr Kontakt?
Ja, ja, wir hatten vom Jahr im letzten wenn ich das erzähle ich jetzt so. Das war bei dem Verlag, bei dem ich meine erste Tätigkeit hatte als Nightspots Waldi in Augsburg. Der hatte 60 Jahre gefeiert und der Herausgeber, schon über 80, hat mich eingeladen und natürlich bin ich gern gekommen. Und Markus war auch da. Und wir hatten eine Podiumsdiskussion. Die Tochter, die den Laden jetzt führt, Walter Schilfert, der Herausgeber, und Markus und ich. Und er kam am Anfang und hat die Tischkärtchen gleich verteilt, damit er neben mir sitzt. Und da war ich gerade so bei Nios angefangen und dann habe ich ihm gesagt, sag ich, was ist denn? Wann kommst du denn mal? Ja, sagt er, weißt ja, Julian Reichelt schätze ich sehr, Ralf Schuler schätze ich sehr, aber die Landschaft ist jetzt noch nicht so, sage ich, jetzt sage er da was. Im September, das war damals, als die Wahlen in Sachsen im September waren und in Thüringen, sage ich, nach den Wahlen wird es Prozessionen zu Nios geben und du wirst auch kommen. Na ja, schauen wir mal. Ein paar Monate später war Dobrindt da, quasi... Ja, so als Schnüffelhund. Und zwei Monate später war der Markus Söder da. Er ist ein Vollblutpolitiker. Ja, er weiß immer, wo der Wind herweht. Macht Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. Alles das, was er mit seinem Esserei auf Insta oder sonst was macht, hat mit seriöser Politik auf meiner Position nichts zu tun. Aber er hat halt entdeckt, dass Social Media ein ganz wichtiger Faktor geworden ist. Wer hätte denn geglaubt, dass die Linken, die tot waren, mausetot waren mit dem Austritt von Sarah Wagenknecht, plötzlich bei 10% stehen, weil die Rote Heidi und andere verstanden haben, Social Media zu nutzen. Das ist für mich der einzige Grund, weil politische Inhalte können es nicht sein.
Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich versetze mich gerade wieder zurück in diese Situation, wo du beim Bayerischen Rundfunk dem Magus das erste Mal da begegnet bist. Stellt euch mal vor, eure Wege wären genau umgekehrt gegangen. Der Magus wäre Schreiberling geblieben und hätte vielleicht dann irgendwann Olympia moderiert und du wärst in die Politik gegangen. Wie würde denn heute das Land aussehen mit einem Waldi als bayerischer Ministerpräsident oder Kanzlerkandidat oder Kanzler?
Würden Sie mich auf dem CDU-Parteitag mit Blaskapelle und Sänfte empfangen haben?
Das glaube ich.
Du hast die Parallele oder die Bekanntschaft von Söder und Reichelt gerade beschrieben. Ich erinnere mich, dass es eine Amazon-Doku gibt über die Bild-Zeitung und Julian Reichelt. Die habe ich gesehen und die spielt auch zu Zeiten von Corona.
Ja.
Und dann nimmt Reichelt auch das Telefon ab und sagt im Sinne von, Herr Magus, hey, grüß dich. Die hatten also einen sehr engen Draht. Ja. Und Reichelt hat ja auch schon was auf dem Kerbholz. Also er hat ja die Pro-Flüchtlingskampagne von Friede Springer wohlwollend begleitet, auch in führender Position.
Aber nicht, also ich bin jetzt nicht der Rechtsbeistand von Julian. Wohlwollend sicherlich ja zu dem Zeitpunkt. Auch Sigmar Gabriel hatte Refugees Welcome. Das war eine Volksbewegung, wenn ihr euch erinnert.
Ja, ja.
Ich kann mich auch erinnern an 2015, bis halt alle mal aufgewacht sind.
Die Frage ist, ob die Volksbewegung nicht eben auch gemacht wurde. Kampagnenartig gemacht wurde. Wir haben gerade vor ein paar Wochen Kai Gnifke zitiert, der meinte, es war damals tatsächlich eine Kampagne, die auch von der Bild-Zeitung lanciert wurde.
Ja.
Dann während
Corona. Entschuldige, aber am Hauptbahnhof in München, Benjamin, da musste man niemanden hintreiben. Die Leute waren da. Das war so.
Während Corona hat Reichelt dann Absatzbewegung zu Drosten gezeigt. Aber war definitiv nicht auf der Linie, wo wir gewesen sind und hat auch die Covid-Impfung zumindest am Anfang befürwortet. Die Frage ist, wie viel reine Lehre will man eigentlich? Also was können wir auch von Leuten erwarten, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch eine Rolle haben? Also sowohl Markus Söder als auch Julian Reichelt?
Ja, also ich bin, das muss ich euch auch sagen, weil ich zu den vulnerablen Gruppen zählte, ich musste damals erst googeln, was heißt das eigentlich? Ach, über 70 muss man sich impfen lassen und das hilft. Ich habe mich impfen lassen, weil ich davon überzeugt war. Weil wenn du dich nach den Wissenschaftlern gerichtet hast, ob das jetzt Herr Wieler oder Herr Drosten oder Herr Streeck oder Herr Kekule oder wer auch immer war, ich bin kein Mediziner. Ich weiß, wenn mir was wehtut. Aber ansonsten muss ich dem Arzt oder der Ärztin glauben. Und ich habe mich damals impfen lassen und meine Frau auch. Ich hatte trotzdem dreimal Corona. Beim ersten Mal richtig fett. Mir ging es so beschissen und über zwei Wochen. Also manchmal dachte ich, ich ersticke. Ich weiß heute noch, ich habe keinen Long-Covid. Das muss ich jetzt mal auch feststellen, Gott sei Dank. Aber was erst alles danach rauskam, habe ich auch mit großem Interesse gelesen und danke dem lieben Gott, dass ich davon keine Nachwirkungen habe. Ja. Aber es gab einen berühmten Stuttgarter Oberbürgermeister, der Rommel, der Sohn eines bekannten Militärs.
Ich erinnere mich.
Der Vater eines bekannten, Andreas Himmler.
Ja, ja, der war sehr beliebt und der hat mal den Satz gesagt, es gibt so ein Sprichwort, wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man schlauer. Er sagte, ich komme jeden Tag aus dem Rathaus, kann das aber nicht feststellen. Danach sind wir immer alle schlauer.
Das kann ich aber nicht ganz gehen lassen. Ich habe gerade wieder ein Interview mit einem Schweizer Nationalrat von der SVP geführt. Und da ging es darum, dass die Impfstoffverträge in der Schweiz jetzt offengelegt werden müssen. Und da habe ich nochmal so ein bisschen aufgezählt, wie das damals eigentlich lief. Also sie haben in der Schweiz im August angefangen mit den Verhandlungen zu den Impfverträgen und die ersten Verträge abgeschlossen. Das war ein Produkt, was nicht auf dem Markt war, was noch nicht fertig entwickelt gewesen ist. Dann haben sie es im Dezember zugelassen und haben gesagt, es ist sicher. Keine Schweizer Behörde hat diese Untersuchung selber durchgeführt.
Ja.
Die Untersuchungen sind von den Herstellern durchgeführt worden. Sie haben bloß geguckt, ob das plausibel ist, was die Hersteller da gerade angegeben haben.
Du musst mir das alles gar nicht erzählen.
Aber weißt du, das war ja damals schon klar.
Ja.
Und dann zu behaupten, und zwar durch alle Medien weg, und ich bin sicher, ich kann die Bild-Zeitung auch rausholen aus der Zeit, wo es dann heißt, der Impfstoff ist sicher, er holt uns aus der Pandemie und jetzt spritzt euch den bitte alle. Ja. Das hätte man sehr wohl wissen können. Und man hätte nie behaupten dürfen, dieser ist der bestuntersuchteste Impfstoff der Welt.
Und warum sagst du das mir?
Na, weil wir ja gerade über diese Geschichten sprechen.
Ach so, ja. Naja, ich habe halt... Vielleicht habe ich der Bild-Zeitung geglaubt, aber das glaube ich eher nicht. Sondern es war meine Überzeugung. Das hilft mir, und vergiss das nicht, ihr seid junge, stramme Burschen. Ich bin in 5 Tagen 78, am 10. März. Ja? Und da war ich Mitte der 70er. Ich war vulnerabel. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht vor, so schnell die Radieschen von unten zu sehen. Ich halte es mit meinem Freund Harald Schmidt, der mal auf die Frage, und wie lange wollen Sie das denn noch machen, geantwortet hat, noch so lange, bis mich überhaupt keiner mehr sehen will und dann noch 10 Jahre. Also verstehst du mich?
Ja.
Das war meine ganz persönliche Lage. Nur ich hätte nie jemanden... unterstützt oder abgelehnt, weil er so oder so entschieden hat. Mhm. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Da bin ich jetzt wieder gegen diese Pflichten. Mhm. Ich habe jetzt die Tage war irgendwo wieder ein Prozess gegen einen Unteroffizier oder Stabsunteroffizier, der es verweigert hat.
Richtig.
Und der jetzt noch vor einem Militärgericht schuldig gesprochen wurde, der unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wurde, da frage ich mich, Freunde, was ist in diesem Rechtsstaat los? Denn das hat ja auch rechtsstaatlich etwas damit zu tun, ob es jetzt Militärgesetz ist oder eher dem Bundeswehrgesetz unterliegt oder normal. Da sage ich, Freunde, mit den Erkenntnissen, die wir heute haben, müssen wir anders umgehen.
Und ich erinnere mich auch, dass du relativ früh dich sehr kritisch zu den Maßnahmen geäußert hast. Also ob das jetzt Isolation, Quarantäne bzw. Lockdown gewesen ist. Du bist ja auch, ich meine immer noch, berichtige mich, falls es nicht stimmt, im Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Das heißt, Wirtschaft und Mittelstand sind dir jetzt nicht fremd. Und gerade die haben ja auch unter dem Lockdown gelitten.
Ja,
ist das ein nachhaltiger Fehler gewesen?
Na, ich bin nicht mehr Mitglied.
Ah.
Mich hat damals Carsten Linnemann, mit dem ich befreundet bin, ob er das auch noch so sieht nach meinen Attacken gegen die CDU. Ich muss das mal auffrischen oder nachfragen. Der hat mich damals aufgenommen. Und weil ich... Das ist eigentlich so meine politische Heimat, der Mittelstand, weil ich mich dazugehörig fühle. Und eigentlich vom ursprünglichen Parteibild her wäre die FDP meine Partei gewesen. Aber die war personell so besetzt, dass ich die einfach nicht wählen konnte.
Magst du Frau Strack-Zimmermann nicht?
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt eigentlich ein Grund zurückzukehren zur alten
Liebe. Der einzige, weil man mit dem auch mal ein Kaltgetränk zu sich nehmen kann und über alles Mögliche reden kann, ist Wolfgang Kubicki, den ich wirklich mag. Ja, natürlich. Ja, aber ist halt so, weißt du? Aber sonst mit dem anderen Angebot, tut mir leid, konnte ich nie was anfangen. Und das war meine politische Urmeinung. Vielleicht ein kurzer Satz dazu, warum ich schwarz bin. Normalerweise gibt es ja den Spruch, wer mit jung nicht Sozialist ist, hat kein Herz, und wer mit 40 noch Sozialist ist, hat kein Hirn. So. Ich war immer schwarz, und zwar tiefschwarz. Mein Vater war Straßenbahnfahrer und ein Hausmeister in Nürnberg. Damals wurde der Nürnberger Oberbürgermeister von der SPD mit 70% gewählt. Nürnberg war eine Arbeiterstadt und eine klassische Sozi-Stadt. Und mein Vater war eigentlich ja ein klassischer Sozi-Wähler von dem, was er machte. Er war aber Strauß-Fan und war deswegen schwarz. Und weil mein Vater mein Held war, der hat Straßenbahn gefahren, wenn ihr euch vorstellt, damals stand er noch vorne an der Kurbel, nicht so ein Cockpit, wie die heute haben. Und ich durfte als Bub mit 5 Jahren mitfahren, und wenn es eine freie Strecke war zum Tiergarten raus, durfte ich mal an die Kurbel langen, und ich dachte, ich fahre die Straßenbahn. Deswegen war er mein Held. Und weil ich mit meinem Vater so eng war, war sein Held mein Held. Normalerweise in der Pubertät ist der Normalfall, oder gegen die Eltern, alles dagegen. Also wirst du dann links, bin ich nie geworden, habe ich eben erklärt und habe mich auch nie verändert.
Bist du Mitglied gewesen oder jetzt noch Mitglied der CSU?
Nein, ich war in der JU, aber nicht in der CSU, das musste man ja auch nicht in die Partei gehen, und bin damals mit 35 quasi biologisch ausgeschieden mit dem Endalter von JU.
Ich habe ein Zitat von dir, das lautet in etwa: Ich bin nicht rechts geworden, nur die anderen sind links geworden.
Beziehungsweise die CDU ist nach links
geworden. Die CDU, genau.
Beschreib doch mal, wann es diesen Sündenfall der Christdemokraten gab.
Naja, im Prinzip von Anfang an mit Frau Merkel. Frau Merkel hat ja eine eigene Vergangenheit. Und dass sie jetzt nicht in der Opposition in der DDR war, weil sonst wäre sie nicht das geworden, was sie am Schluss dort war, stellvertretende Pressesprecherin einer FDJ-Veranstaltung. Sie konnte wissenschaftlich arbeiten. Also so ganz neben dem Mainstream der DDR lag sie wohl nicht. Und sie hatte das Glück dieser Wende, und sie hatte das Glück, dass damals Parteien auch schon immer Frauen suchten. Und sie hatte das Glück, dass Helmut Kohl sie als das Mädchen entdeckte und sie quasi eine Frauen- und Ex-DDR-Rolle, Quotenrolle, wenn ihr so wollt, hatte. Und sie ist auf diesem Ticket der CDU all das geworden, was sie geworden ist. All das. Ohne Ticket der CDU wäre sie Physikerin gewesen, hätte irgendwo vielleicht wissenschaftlich gearbeitet. So. Das hat sie lange und schnell vergessen. Und dann hat sie einfach Entscheidungen gefällt, die zum Niedergang, nicht zum sofortigen, zum schleichenden Niedergang dieses Landes geführt haben. Der Austritt aus der Atomenergie durch einen Unfall in Fukushima, bei dem 15.000 Menschen zustande kamen, aber nicht wegen des Gaus des Atomkraftwerkes, sondern wegen des Tornados. 12.000 Kilometer entfernt, so sind aber die Deutschen, waren bei Obi die Geigerzähler ausverkauft. Irre. Ja. Ja, und sie hat ein paar Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg, und wir erleben ja wieder eine, gemerkt, aua, das geht schief. Und hat ein halbes Jahr vorher Beschluss, wird verlängert. Kernkraft. Ja. Rasiert. Nur wegen der Wahl, die es wegen eines schlechten Kandidaten Stefan Mappus dann trotzdem verloren haben. Und dann kam ein Schritt nach dem anderen. Die totale Abhängigkeit von russischem Gas.
Haben die es Wahl geht nicht um russisch. Winfried Kretschmann verloren? Damals Mappus gegen Kretschmann, war es
ja.
Geil.
Ja.
Da hat sie die Atomkraft abgeschafft.
Ja, und die Grünen Ministerpräsidenten. Ja. Ja, weißt du? Ja. Und dann kam halt, und das ist der große Sündenfall, wir schaffen das.
Ja.
Wie wir feststellen, das Gegenteil ist der Fall, die haben uns geschafft.
Und ich erinnere mich, also 2015 hat ja zu einer wahnsinnigen Wendung, auch das Stadtbild wird ja immer ganz gerne gesagt, aber es ist nun mal auch einfach eine kulturelle Veränderung, die in Deutschland stattfindet. Du bist in Nürnberg geboren. Nürnberg ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch wenn man sich in der Innenstadt umschaut, das Stadtbild ist ein komplett anderes, als es noch 2015 gewesen ist.
Ja.
Wie begleitest du das? Ich meine, du bist auch viel in Berlin. Leipzig bist du auch. Oh Gott, linke Hochburg. Wie beobachtest du das?
Ich habe die Diskussion nicht verstanden, weil sie aus meiner Sicht akademisch war. Sieht doch jeder. Ja, entschuldige, also geh durch die Stadt und dann siehst du das. Wenn ich durch die Fußgängerzone in Leipzig gehe, ist... gibt immer mehr Kopftücher. Es gibt immer mehr Kopftücherfrauen, die Kinder wegschieben, an denen aber schon drei kleine dranhängen. Ja, das hat alles Einwanderung in unser Sozialsystem natürlich beflügelt. Ich sehe, und sie treten ja nur in Gruppen auf, junge Männer, die erkennbar aus Syrien oder Afghanistan oder woher kommen, erkennbar, und zwar zu Tageszeiten, wo deutsche, gleichaltrige junge Männer in der Arbeit sind. Und dadurch hat sich viel verändert. Verändert hat sich vor allem etwas im Geldbeutel, weil all das unser Steuergeld kostet. Und es immer mehr Menschen gibt, die nicht bereit sind, bis zu 50% ihres Bruttolohnes mit allem Pipapo abzugeben, um zu sehen, dass Migranten, ich sag's mal, wie wir früher gesagt haben, Flüchtling, auf unsere Kosten leben und alles versuchen, nicht in diesen Integrationsprozess oder Arbeitsprozess hineinzukommen, weil das deutsche Sozialsystem so viele Netze bietet, so viele Hängematten bietet, dass das gar nicht so attraktiv ist.
Dann muss deine Enttäuschung über Friedrich Merz aber recht groß sein, wenn man überlegt, was er vor der Wahl angekündigt hat und jetzt mit der SPD nicht durchsetzt.
Am ersten Tag nach meiner Wahl, links ist vorbei, ich kann sie dir alle gebetsmühlenartig diese Sprüche runterbeten. Und ich muss das sagen, ich habe ihn gewählt, weil ich 50 Jahre CSU, CDU gewählt habe. In der Hoffnung, das ist jetzt der Einzige, der sich von der Politik von Frau Merkel glaubwürdig distanzieren kann, weil er nicht dabei war. Und weil ich ihm, ich Oberhorst, alles geglaubt habe, was er in seinen Wahlkampfreden verkündet hat. Das Gefährlichste an Merz ist, dass er ein begnadeter Redner ist. Das Gefährlichste daran ist, dass er, wenn er zur Tür ausgeht, das alles schon nicht mehr weiß. Sondern bei der nächsten Veranstaltung das genaue Gegenteil behauptet. Er hat den Leuten Dinge erzählt und am ersten Tag nach seiner zweiten Wahl, er ist ein zweiter Wahlkanzler, alles vergessen, was er jemals versprochen hat.
Es gibt ja dieses ganz frühe Interview von Angela Merkel bei Günter Gauss. Und da sagt sie sinngemäß, ja, ich neige vielleicht selber zu Autorität und zu autoritären Strukturen. Und das lässt ja ziemlich tief blicken für die Art, wie sie dann das Land geführt hat und auch die Partei geführt hat. Also es ist auf einmal alles alternativlos. Die Euro-Rettung war alternativlos, die Migrationspolitik war alternativlos, die Corona-Politik war alternativlos. Die Frau ist der Grund, warum wir der alternativlose Podcast sind.
Ja. Richtig,
ja. Daher kommt's ja. Was mich interessieren würde mit deinen Innenansichten der Union, wie kam es dazu, dass sie diese Partei so lange Zeit so dominiert hat und so großkopferte Ministerpräsidenten wie ein Söder oder wie ein Koch in Hessen oder sich dem untergeordnet haben?
Weil die CDU das ist ja Kanzlerwahlverein, wird ihr ja vorgeworfen, aber das versteht sie, glaube ich, von sich selbst auch so. Solange die Macht da ist, hat der Recht, weil er alle Pfründe oder sie alle Pfründe sichert. Wenn ihr euch jetzt erinnert an den Parteitag der CDU, als sie dort mit extrem Applaus begrüßt worden ist, dass Merz dazwischen gehen musste, dass es nicht peinlich wurde für ihn, dann muss man sich sagen, habt ihr alles vergessen? Wir reden von zwei Dingen. Wir reden von, das gilt für die AfD im Übrigen auch, wir reden von den Wählern der CDU und von den Wählern der AfD und wir reden von den Politfunktionären der CDU und den Politfunktionären der AfD. Das ist ein Riesenunterschied aus meiner Sicht. Die Hoffnung der konservativ gestimmten Wähler ist, ja komm, es ist halt die CDU. Und natürlich muss ich nur die Struktur anschauen, die über 60-Jährigen wählen überwältigend. Ja. Auch die SPD übrigens. Und solange den Funktionsträgern eine Mehrheit sicher ist, weil sie ihren Arbeitsplatz sichern, nämlich den des Abgeordneten, ist der da vorne dran steht und von dem sie glauben, der gewinnt die Wahl und zwar mit so viel Prozent, damit ich wieder hier einziehen kann, unterstützen sie das. Und Mutti hatte ja bis zu 40%. Und wenn du heute bei einer Partei von 40% sprichst, dann denkt man an den Osten, denkt an die AfD, aber bundesweit an niemanden. Mhm.
Vielleicht sogar noch an Schleswig-Holstein mit Daniel Günther und vielleicht sogar an NRW mit Hendrik Wüst. Also zwei Merkelianer, die auch noch sehr erfolgreich sind.
Ja. Wie schätzt du ihre Chance ein, in der aktuellen CDU Friedrich Merz abzulösen? Egal, ob es ein Hendrik Wüst ist oder eben ein Herr Günther, die ja auch ihren linksgrünen Rückhalt in der Union haben.
Die, glaube ich, sind jetzt erstmal wieder ein bisschen zurückgetreten, weil Friedrich Merz ja schon wieder, mittlerweile weiß ich ja gar nicht mehr, er dreht ja Pirouetten, von seiner Meinung abgerückt ist. Plötzlich waren die Steuerschulden, ob das sein hat müssen, Energiewende auf Teufel komm raus, steht zwar im Grundgesetz, habe ich den Grünen versprochen, aber wie auch immer. So du merkst ja diese Annäherung an die Merkelsche Politik. Mhm. Und die Merkelianer, das weiß ich von Abgeordneten aus der Unionsfraktion, sind nicht weniger geworden in der Fraktion. Die haben nur die Klappe nicht aufgemacht. Wenn das mit Merz nicht zum Dauerzustand von 25% geführt hätte, sondern wenigstens mal die 3 bei den Umfragen von dran gewesen wäre, dann wären die vielleicht langsam rübergekommen. Nicht aus Erkenntnis, sondern aus Selbsterhaltungstrieb. Aber das war nicht der Fall. Und dann erinnerst du dich, wie im richtigen Leben, an die guten alten Zeiten. Und plötzlich ist Frau Merkel Ehrengast des CDU-Parteitags und wird gehandelt als Bundespräsidentin.
Ja.
Und da fällt mir dann gar nichts mehr ein.
Wir haben gerade schon angefangen, über den Elefant im Raum zu sprechen. Meiner Meinung nach die AfD. Wir schauen uns an, wir haben Umfragen in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD an der 40%-Marke kratzt, manchmal auch schon drüber ist. Wir haben jetzt die Wahlen in Baden-Württemberg, wo die AfD möglicherweise zweitstärkste Kraft wird. Das wird sich noch zeigen. Wie stehst du zu dieser Brandmauer-Debatte? Weil, sind wir mal ehrlich, die Politik, die eine Union eigentlich durchsetzen will, kann sie nicht mit SPD, in Klammern, toleriert von Grünen und Linken durchsetzen.
Sie versucht es ja in Thüringen.
Ja. Ja,
das ist ja für mich, ich werde die Frage beantworten, aber vorweg quasi als Ouvertüre, was ich zur Brandmauer halte und von ihr halte. Mario Vogt erklärt sich zum Wahlsieger mit 23%, obwohl die AfD über 30 hat in Thüringen. Sammelt dann ein das BSW. Das BSW wurde, der Name sagt es ja, von Sarah Wagenknecht gegründet. Sarah Wagenknecht war die stalinistische Figur in den Linken. Wegen ihr hat die CDU am Bundesparteitag im Dezember 2018 den Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst. Wegen unter anderem Sarah Wagenknecht. Die nehmen wir in die Koalition. Dann brauchen wir noch die SPD, weil wir eine Mehrheit haben. Langt aber scheiße bis auf eine Stimme nicht. Dann sagt Bodo Ramelow, ich helfe. Jede Gesetzesvorlage in Thüringen, die durchgehen muss, braucht eine Leihstimme der Linken. So, das ist die Brandmauer.
Und jetzt Bodo Ramelow, der ja auch jahrelang regiert hat, mit Hilfe der Union.
Das
ist ja bloß ein Wechsel gewesen. Das ist das Absurde. Nur mal gesagt, wir wählen neu. Nie hat er neu gewählt.
Ja, weißt du, und so viel zur Brandmauer. Und ich habe damals, da bin ich noch in der AD eingeladen worden, bei Frau Maischberger, mal gesagt, wenn die Brandmauer nach links kippt und sie wird kippen, da hat damals schon Genosse Günther mal gesagt, wir müssten uns mit den Linken oder öffnen auf die Seite hin. Das waren ja schon die ersten Anzeichen. Ja. Wenn die kippt, die Brandmauer, nach links, dann kann es nicht anders sein, dass sie nach rechts auch aufgeht. Die wird gleich nicht eingebrochen innerhalb einer Nacht, aber sie wird sich öffnen. Und es ist eine Farce, wenn alle, Söder, Lennemann, Merz, egal wer, die AfD, ich höre ja in den Reden meistens nicht, was macht ihr, was habt ihr vor, was wollt ihr uns bieten, uns, dem Wähler. Er erzählt uns immer, dass die AfD weg muss, dass wir sie bekämpfen müssen, dass es der Hauptgegner ist. Das ist mir aber scheißegal. Ich will wissen, was machst du denn für mich, für uns? So. Und in den Kommunen in Sachsen, ich habe für Michael Kretschmer Wahlkampf gemacht vor 6 Jahren, mit Christian Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden. Das war so damals die Idee, Waldi und Hartmann oder Hartmann und Hartmann. So.
Verstehe.
Also ich war dort unterwegs, wir haben ja mit den Leuten auch gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war die AfD noch pfui. Da hat man dann in der Kneipe gesagt, naja, aber man ist so gar nicht so schlecht. So. Jetzt wird in der Kneipe offen darüber geredet. Hey, jetzt wählen wir aber die AfD. Nicht mehr so wie beim Fußball, weißt du, mit Lippenlesern. Ja. Ja. Jetzt gehen die Leute offen damit um. Und ich habe damals gesagt, aber ihr wisst doch, die kommen nicht in die Regierung. Die können für euch nichts machen. Da war die Antwort, oh, die anderen machen auch nichts. Ja, und die Leute sind jetzt so weit, dass sie sagen, und vor allem im Osten, ich bin wirklich, ich habe die Seele des Ostens seit 6 Jahren wirklich kennengelernt und habe dazugelernt. Also die Leute denken einfach anders und ich sage, sie denken geradeaus und sie haben eine Erfahrung, die man im Westen nicht hat. Sie wissen, was Diktatur ist.
Also, die Wähler geben der Politik ein Ergebnis, 39% AfD. Und die Politik agiert, indem sie genau das machen, was es ja Gerüchten zufolge in der DDR schon mal gab. Es gibt irgendwie eine Zentralpartei die bildet sich jetzt aus CDU, SPD, Grünen, Linkspartei, Linke, SPD und ja auch BSW. Das muss man ja leider auch dazu zählen.
Ja.
Das ist schon mal schwierig. Mhm. Dann sehe ich neulich die BSW-Vorsitzende Mohammed Ali. Und sie sagt, wenn wir in den Bundestag kommen, durch das Bundesverfassungsgericht, weil die Wahlen eben nicht richtig ausgezählt gewesen sind, dann werden wir als erstes Untersuchungsausschüsse einsetzen, gemeinsam mit der AfD. Uns trennt von der AfD sehr viel. Aber ein Untersuchungsausschuss ist das entscheidende Machtinstrument der Opposition. Und dieses Machtinstrument wird derzeit von den Grünen und von den Linken blockiert. Unmöglich gemacht, weil man sagt, wir machen es nicht mit der AfD. Was ist denn deren verdammtes Verständnis von Demokratie eigentlich? Permanent zu sagen, der Wähler hat falsch gewählt und darum machen wir die Demokratie nicht mit dieser Partei. Wir halten sie von sämtlichen Pfründen weg. Wir machen keine Untersuchungsausschüsse. Und dann sagen sie, das ist aber jetzt unsere Demokratie, das ist eine neue Trademark und da entscheiden wir, wer da mitspielen darf. Es ist wirklich fürchterlich. Und dann kommt ein Kanzler und stellt sich in Trier hin auf seiner Wahlkampfrede und sagt, ich verlange, dass jeder, der sich im Internet äußert, seinen Klarnamen zu verstehen gibt, denn ich bin ja auch mit meinem Klarnamen in der Politik. Und alle so klatschen. Die applaudieren bei der Union für so eine geisteskranke Forderung. Warum ist die geisteskrank? Weil Herr Merz eben Politiker ist. Der macht das beruflich. Der muss mit seinem Namen da stehen. Aber wenn ich heute ein junger Höcke bin, also ein Lehrer für Geschichte, oder ich bin ein junger Winfried Kretschmann, ebenfalls Lehrer gewesen, und ich äußere mich im Internet in gewisser Weise, dann kann ich meinen Job verlieren. Herr Merz versteht die Dimension von Klarnamenpflicht überhaupt nicht. Oder er versteht sie und er will genau das. Er möchte die Demokratie im Internet zerstören, indem er Klarnamenpflicht einführt. Es ist doch offensichtlich, für mich ganz klar, dass diese Menschen entweder gar nicht wissen, wie Demokratie funktioniert oder absichtlich überall an den Schrauben der Demokratie gedreht haben, sie lösen, damit das Ganze in die Luft fliegt und nicht mehr demokratisch ist.
Sie kommen mit der Landschaft nicht mehr zurecht. Sie bekommen nicht mehr die Begleitung, wie sie von den sogenannten Mainstream-Medien oder Qualitätsmedien oder öffentlich-rechtlichen in Paket bekommen haben. Sanfte Kritik, eher Begleitmusik. So. Seit es Social Media gibt, seit es euch gibt, seit es Tichys Einblick gibt, seit es News gibt, Apollo gibt, Funk gibt,
Kontrafunk
gibt, merken die plötzlich, aua, scheiße. Die Leute hören sich das an, die Leute schauen sich das an und haben plötzlich einen Zugang. Ihr wisst doch auch, das sage ich jetzt nicht, weil ich da bei News bin, über Millionen und Abermillionen von Radwegen in Peru hätte kein Deutscher jemals nur Ahnung bekommen, was da abgeht. Von Kämpfen, ich glaube in Gabun, von Ringerkämpfen, die dazu geführt wurden, dass sie gegen die Erderwärmung resilienter werden.
Richtig.
Wo du sagst, sag mal, wie groß ist dieser Käfig voller Narren? Wie viele sind da drin eigentlich?
Das stinkt zum Himmel nach Korruption.
Ja,
auch. Das stinkt zum Himmel nach Korruption. Also ich kann mir das nur so ausmalen, dass jemand das
koordiniert
und der ist ein Freund von dem, der es entschieden hat.
Wir schicken 1,7 Milliarden Entwicklungshilfe nach China. Die müssen sich noch entwickeln.
Ja,
da musst du dir vorstellen, so, all das wussten süddeutsche Spiegel-Autoren, Redakteure auch.
Mhm.
Aber sie haben es nicht publiziert. Und deswegen greifen sie uns, und da meine ich jetzt wirklich in dem Falle uns, an, weil sie sagen, die machen uns unser ruhiges Leben kaputt. Die scheuchen uns jeden Tag durchs Dorf.
Ja, wir zeigen ihre Fehler und am Ende des Tages kosten wir denen den Arbeitsplatz. Denn du siehst ja, dass entlassen wird noch und noch nöcher.
Ja. Waldi, du hast letztens erst auf X den Kanzler einen intellektuellen Tiefflieger genannt. Oh. Da ist man ja schon ganz knapp davor, dass morgens mit dem
Bademantel
jemand klingelt.
Bademantel hier für Herrn Hartmann?
Bestimmt.
Der passt auch.
Was mich interessiert ist, und die Monika Gruber hat uns ja was Ähnliches erzählt. Du hast einen kritischen Blick, du äußerst auch, du hast nie ein Blatt vor den Mund genommen. Wie reagieren denn alte Weggefährten auf dich? Wirst du auch gecancelt?
Ja, ich weiß von Moni ja auch, das passiert mir auch. Das ist dann, ich habe das ja auch alles erstmal lernen müssen, diese Fachausdrücke, Ghosting habe ich dann kennengelernt, was das heißt, die melden sich einfach nicht mehr. Und dann melde ich mich mal und dann kriege ich aber keine Antwort. Mittlerweile habe ich Übung darin. Dann sage ich, okay, gut, ich sage es mal auf Bayerisch. Dann waren es auch keine Freunde. Dann waren es Saufkumpane. Time is over. Muss ich nicht haben. Ich bin Gott sei Dank finanziell unabhängig, habe eine Frau, die voll an meiner Seite steht. Also ich habe zu Hause auch keine zweite Front oder so, ja. Muss da nichts erklären. Und ganz wichtig, ich bekomme, wenn ich etwas sage, nicht am nächsten Tag einen Anruf mit einem räuspernden Stimme, die sagt, ach, lieber Waldi, hat das jetzt sein müssen? Bekomme ich nicht. Und deswegen kann ich Gott sei Dank das sagen, was ich will. Ich will mich schon im Rahmen dessen bewegen, im juristischen Bereich.
Ja, klar.
Aber,
das versuchen wir auch.
Aber Schwachkopf hätte ich auch sagen können, weil ich das für angemessen hielt in dem Falle, dem Wirtschaftsminister, dem damaligen gegenüber.
Na ja, gut, die Ampelregierung, das ist natürlich jetzt die Frage. In der Ampelregierung hat die SPD geführt, jetzt ist sie in der Regierung. Wie groß ist deiner Meinung, du hörst ja auch hinter den Kulissen, eigentlich der Einfluss von der SPD auf die Union aktuell? Du bist ja mehr drin als wir.
Ja, die führt. Das ist wie wenn beim Tanzen die Frau führt. Also im Tanzkurs habe ich es anders gelernt. Der Mann führt, der heißt aber in dem Falle Friedrich Merz. Das Problem war von Anfang
an. Eine sehr kleine, hässliche Frau.
Ja. Das Problem war von Anfang an, und das hat er ja immer wieder bestätigt, er ist der Außenkanzler, er kokettiert ja jetzt damit, ja. Ich weiß seine Philosophie, das weiß ich von ganz Naheständlern. Seine Philosophie ist, Deutschland muss nach außen wieder stark sein, damit es innen dann stark ist. Meine Philosophie ist, du kannst nach außen nicht stark auftreten, wenn du innen deinen Laden nicht im Griff hast. Guck dir doch an, warum Trump über Macron lacht. Macron ist tot, das ist ein lame duck, der ist in einem Jahr weg, den gibt's nicht mehr, der hat keine Mehrheit im Parlament, der hat gar nichts mehr. Ja? Der Starmer ist das gleiche Spiel, jetzt machen die drei Machtlosen, E3, bilden sich E3, wurden nicht gewählt, haben sich selber dazu ernannt. Drei, die wackeln, die zu Hause Zustimmung zwischen 10% und 20% haben. 20 ist schon viel. So. Und so ist der Merz, der war ja, den ging es ja fast wie Genscher, über den hat man gesagt, Genscher ist so viel unterwegs, dass er die Gangway runterkommt und unten von sich selbst begrüßt wird. So ging es bei Merz, oder? Außen, ich bin da, alles gut, bella figura, alles gut. Aber Lars Klingbeil saß am Kabinettstisch als Vizekanzler. Und die Sozi-Mäuse tanzten auf dem Tisch, wie der schwarze Kater unterwegs war. Und jetzt fragst du, wer diese Regierung führt? Ja.
Wenn ich dann höre im deutschen Journalismus, dass die Lame Duck ja eigentlich Donald Trump ist, Das ist wirklich das große Lachen. Ja? Die glauben ernsthaft, weil die nächsten Midterms sind. Ja. Möglicherweise wird er die auch verlieren, das kann durchaus sein. Und er ja nicht wiedergewählt werden kann, ist Donald Trump eine Lame Duck. Was Donald Trump gemacht hat, ist, ein Kabinett zusammenzustellen, was genau seinem Kurs folgen wird und was seinen Kurs weiterführen wird. Egal, ob es ein Vance wird oder ein Rubio wird. Das sind mittlerweile beides Männer mit Format.
Ja.
Niemand muss sie lieben, niemand muss diesen Kurs richtig finden, aber die haben einen Kurs. Ich dachte zunächst, Vance, als ich ihn damals in der Kandidatur gesehen habe, um mein Gott, der kommt wirklich nicht gut an, wie er da in den Fastfood-Laden reingeht. Dann hört man den erstmal reden, dann sieht man ihn in Interviews und man sieht, oh mein Gott, der hat sich sehr schnell entwickelt.
Letztes Jahr Münchner Sicherheitskonferenz.
Ja, richtig. Ja. Rubio, dieses Jahr Münchner Sicherheitskonferenz, anderer Ton, gleiche knallharte Aussage, gleicher knallharter Kompass. Die Nachfolgeregelung ist unter Trump deutlich geklärt, das heißt, der Kurs wird weiter verfolgt. Und solche Kurse, solche Festlegungen und solche Personalpolitiken, die sehe ich bei uns überhaupt nicht.
Weißt du, braucht es mehr Trumpismus, weißt du, in Deutschland?
Ja, natürlich. Hm. Ja, aber du siehst doch, warum sie da alle wie die Schlange starren. Hm. Sowohl Journalisten wie Politiker, weil es in Deutschland völlig unüblich ist, dass ein Politiker seine Wahlversprechen umsetzt. Ja. Der Trump macht nichts anderes. Alles, was er macht, hat er angekündigt. Und das ist in Deutschland eher aus dem Fabelreich. Das ist so nicht gedacht.
Mir fällt übrigens eine Partei ein, die es ähnlich gemacht hat. Die waren, als sie an die Macht gekommen sind, aufgestellt. Mhm. Die wussten, wen sie wohin setzen werden und haben das dann durchgezogen. Und das waren die Grünen von 2021 bis später. Ja, wir wussten genau, wir holen den Greichen als Staatssekretär. Wir besetzen
so viel zur Spätzlewirtschaft der AfD.
Ja. könnte man noch länger diskutieren. Ja. Ich würde es ein bisschen anders sehen tatsächlich. Aber die wussten genau, welche Position sie besetzen müssen und was sie dann durchziehen. Die waren vorbereitet. Und haben
ich habe gedacht, es war ein gutes Vorbild für die AfD.
Ja, also, weißt du,
alle haben ihre Versorgungsbataillone. Hm. Ja, wenn du dir das anschaust, und ich will gar nicht die Epstein-Falls jetzt noch erwähnen, welche Dinge sich da möglicherweise noch eröffnen, welche Netzwerke, das ist völlig... Mit der AfD, sie haben also angefangen, Nazi-Keule, alles war Nazi, haben schon wieder 3% mehr. Was machen wir jetzt? Spion, die haben Spion. Spionieren für China, für Russland, sowieso Russland, alles klar. Wieder 2% mehr. Was machen wir jetzt? Weißt du was? Der hat seinen Vater beschäftigt bei einem anderen Abgeordneten. Nee, machen wir doch auch. Ja, aber das ist doch Gaga, was da abgeht, oder? Entschuldigung.
Also es gibt natürlich die Fälle, wo es dann irgendwie drei Geschwister und drei Kumpels im Fußballverein sind. Da sage ich, lass uns mal genauer hinschauen.
Ja,
aber tatsächlich, am Anfang denkt man sich auch so als Betrachter...
Aber zumindest sehe ich Kreativität.
Ja. Also ich sehe schon das Problem. Und wenn das Auswüchse annimmt, dann muss man es auf jeden Fall kritisch sehen. Aber wenn du dann dich näher mit beschäftigst und die Begründungen siehst, ich habe mit Wilko Möller von der AfD Brandenburg gesprochen, dann auch off the record, aber ich bin sicher, ich darf das auch öffentlich sagen. Er sagt, was meinen Sie denn, was bei uns los ist in Frankfurt-Oder? Wir sind die stärkste Partei hier in der Stadt, aber ich kriege ja gar keine Kandidaten für die Kommunalpolitik. Ja. Und warum kriege ich die nicht? Ja. Weil die Leute ihre bürgerliche Existenz verlieren, wenn sie für uns Stadtverordnete werden. Und im schlimmsten Fall werden ihnen die Radmuttern aufgedreht oder ihr Haus beschmiert und sie müssen um Leib und Leben fürchten.
Der Stefan Brandner hat gesagt, über 70 Stellen innerhalb der Fraktion im Bundestag mit Referenten oder einfach nur Sekretärin oder so, sind nicht besetzt, weil sie die Leute nicht kriegen, weil die Angst davor haben.
Ja. Ich kenne persönlich Leute, die sich auch in den freien Medien umtummeln und die sagen, nie werde ich für die AfD kandidieren vor Bundestagsmandat. Mit Bundestagsmandat würde ich es tun, denn das zahlt sich dann so aus, dass ich das Risiko in Kauf nehmen könnte. Aber du kannst ja nicht sofort in den Bundestag gehen, du musst ja erstmal Landtag machen, Stadtverordnetenversammlung machen. Ja. Und dann versteht man das ein bisschen besser.
Ja. Und dazu kommt, und das finde ich schon wieder so lachhaft, dass sich ein Friedrich Merz jetzt hingestellt hat und gesagt hat, da müssen wir gesetzlich möglicherweise irgendwas machen. Der Friedrich Merz, der natürlich mit der Union und übrigens diese Vetternwirtschaftsgeschichte, ich würde ja fast sagen, das hat die CSU erfunden. Und da haben wir sehr, sehr viel in der Vergangenheit auch schon gehabt.
In Bayern hieß das Amigo-System.
Richtig. Ja, das hat alles seine Richtigkeit. Ja. Noch ein Wort dazu. Die Welt hat ja vor etwa 2 Wochen geschrieben, dass das Amt für Verfassungsschutz gesagt hat, wir sind kurz davor, auch den Landesvorstand eines Landesverbands der AfD mit unseren Leuten zu infiltrieren. Mhm. Das ist ja ein weiterer wichtiger Grund, warum die sagen, Blut ist dicker als Wasser. Der letzte Punkt, der ihnen vorgeworfen wird, ist, die schaffen gegenseitige Abhängigkeit, was sie auch machen mit der Jobvergabe. Das heißt, wenn du mich wählst, kriegst du einen Minijob, dein Sohn kriegt einen Minijob.
In Niedersachsen ist das das große Thema.
Das ist bestimmt so, aber genau
das ist glaubst du denn, was die Sozis machen?
Ja, da haben wir es. Ich denke, das ist der Ringschluss.
Ja. Apropos Ringschluss, wir haben ja praktischerweise überhaupt keine Uhr mitlaufen. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht...
Ich habe die 46 Minuten, die habe ich aber gestartet nach 15 Minuten in etwa. Deswegen, wir haben eine Stunde rum. Ja. 1:05.
Siehste, was mich noch interessiert, weil du hast ihn vorhin erwähnt, für mich ist es immer noch, wäre es ein Traum, ihn mal zu interviewen. Die Moni hat es letztens gemacht, ist Harald Schmidt. Mhm. Ich finde, es gibt auch mehrere Parallelen zu euch beiden. Nicht nur, dass ihr Olympia zusammen moderiert habt. Waldi und Harry. Und noch und nöcher, ihr beide habt auch, finde ich, eine gewisse Art von Altersweisheit, aber auch eine Alters-ist-mir-scheiß-egal-Mentalität. Mhm. Ist das etwas, was man wirklich erst später erlernt? Dass man, diese Freundschaften brauche ich nicht mehr. Und bei Harald Schmidt ist es ja wirklich ganz ähnlich, dass man sagt, mit Arschlöchern unterhalte ich mich nicht mehr.
Ja, wir haben mal, ich habe glaube ich über 40 Sendungen mit Harald gemacht, 2006 Turin das erste Mal, dann 2008 in Peking und dann aber auch mit My Baldis Club war ja Harald Stammgast. Wir haben uns wunderbar verstanden. Als damals ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks auf diese Idee kam, fragte er mich zuerst, kannst du dir vorstellen, bevor ich da mal anfrage, ob der da mitmacht, war meine erste Reaktion, wollt ihr mich jetzt dem Schmidt zum Fraß vorwerfen? Das wirkt so, ja. Mhm. Und dann haben wir uns in München getroffen und seitdem haben wir wirklich auch privat super Kontakt. Meine Frau hat vor 7 oder 8 Jahren promoviert. In Berlin habe ich eine Fete gemacht. Harald war der Erste, der mit dem größten Blumenstrauß da war. Wir simsen und sind uns einig. Und es gibt ein paar so Dinge, wo ich von ihm gelernt habe, er aber auch in einem großen Zeitinterview mal gesagt hat, das habe ich von Walchi gelernt. Also wir waren uns einig in der Kategorisierung von Menschen, es gibt entweder Arschlöcher oder Nicht-Arschlöcher. Mhm. Es gibt vielleicht zwischendurch, aber für uns persönlich selber teilst du das ein. Sagst, ich muss da auch nicht mehr. Ja, deine Frage, das hat schon was mit dem Alter zu tun, aber nicht mit dem Alter, sondern mit der Erfahrung dorthin, bis du das gemacht hast, dass du nicht mehr alles so ernst nimmst, dass du frei wirst in deiner Entscheidung. Es gibt für mich auch eine These, das ist schade, aber es ist so, die einzige Unabhängigkeit ist die finanzielle, alle anderen resultieren daraus. Wenn du am nächsten Ersten die Miete nicht zahlen kannst, wirst du flexibel im Kopf. So einfach ist das.
Das war auf jeden Fall Waldemar Hartmanns Aufruf, uns finanziell zu unterstützen. Was der Einzugszentrale ist geöffnet.
Ja.
Wir freuen uns bei jeder Unterstützung von euch per PayPal, wie auch immer ihr es nennt, und per Banküberweisung. Das ist natürlich eine Mega-Hilfe.
Steht hier auch alles nochmal unter dem Video und natürlich auf basta.berlin. Vielen Dank, jeder Euro hilft. Und übrigens, Waldi, du weißt ja, wie das läuft. Ne? Die Monika Gruber hat dich empfohlen. Jetzt musst du natürlich dem Harald Schmidt sagen, dass er kommt.
Das ist so peinlich. Zum Moni hat er gesagt, ich will den Waldi. Und zum Waldi sagt er, ich will den Harald.
Genau, so läuft das doch.
Ja, aber ich lasse mich da nicht unter Druck setzen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe Vermittlungen, Empfehlungen aufgegeben, seit ich einmal eine Reinemache-Frau weiterempfohlen hat. Und nach 3 Monaten mich der, dem ich sie empfohlen hatte, angerufen hat und gesagt, die klaut. Seitdem empfehle ich nicht mehr weiter.
Nee, wir sind jetzt hier reine Macher, Leute.
Wir genau nicht. Ich kann euch
immer über den Tisch.
Ich kann euch empfehlen, aber ich kann euch auch sagen, Harald ist so schwer im Geschirr. Ja. Guck dir nur mal auf seinen Tourneeplan, wo der überall rumturnt.
Das ist Wahnsinn.
Da bin ich ja, mein ich ja Kindergeburtstag.
Und ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich auf den Bühnen auch total frei.
Die Bühne ist sein.
Mit dem Fernsehen, das ist...
Aber er hat eine Zeit lang sehr wenig Interviews gegeben und mittlerweile kenne ich sehr viele Interviews von ihm.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht genau, ob ich ihn gerne hier hätte. Wenn du den wieder mit Bier überschüttest, weißt du, wo das dann endet?
Ich muss sagen, Harald ist dann auch so... Weißt du, die Schauspieler, unsere Schauspieler, was hat Reich Ranitzky mal gesagt? Wenn du mal was ganz besonders Dummes hören willst, frag einen Künstler nach seiner politischen Einstellung. Mhm. Aber Harald wurde dann auch angegriffen, als er aufs Traumschiff ging.
Ja, richtig.
Und jetzt sage ich euch 2 Sätze, wo er alle platt gemacht hat. Die 2 waren lange Reisen, kurze Texte und... Drehort geht vor Drehbuch. war Stille, weißt du?
Also, Stille haben wir jetzt Gott sei Dank über eine Stunde nicht gehabt. Und ganz im Ernst, du bist extra für uns heute nach Berlin gefahren, für die Basta Berlin Gemeinde. Deswegen auch nochmal einen herzlichen Dank, dass du hier in unserem kleinen, nassen Studio gewesen bist. Waldemar Hartmann war für uns hier. Ein ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke euch für die Einladung. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und... Attacke, Gemeinde, Attacke.
Mein Name ist Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns demnächst wieder.
Das ist nämlich der 12. März, so ist es. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.